Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und neben mir sitzt
Florian Zapp.
Hi Florian.
Hi Martin.
Irgendwie gefühlt nach der Serie mit Jens, nach 10 Folgen, saßen wir schon eine Weile nicht zusammen.
Schön, dass es weitergeht.
Schön, dass es weitergeht. Tat uns auch gut, die Pause. Ja, und genau, was wir lange nicht gemacht haben, ist uns noch mal ein bisschen vorgestellt, was wir eigentlich so tun, so wenn wir keinen Podcast machen, was wir nicht so oft machen. Florian, willst du mal anfangen?
Ja, gerne. Also ich bin Geschäftsführer von Storylines zusammen mit Christoph, der ja auch hier schon mal im Podcast war. Wir sind eine Unternehmensberatung, die sehr viel im Bereich Organisationsentwicklung, Begleitung von Veränderungsprozessen unterwegs ist. Bin da natürlich einerseits so in koordinierender Funktion. Wir haben im engeren Team 7 Trainerinnen und Trainer oder Beraterinnen und Berater, die wir einerseits koordinieren, aber bin auch selber noch in Projekten unterwegs und jetzt gerade zum Beispiel auch in einem, wo ich ein Jahr lang einen großen Transformationsprozess begleite. Das ist für mich irgendwie auch immer eine schöne Mischung zwischen ja selber operativ unterwegs sein, auch nochmal neues Material für den Podcast erleben, ja, und natürlich das, was man so lernt, einbringen, auf so einer koordinativen Seite unterwegs zu sein und dann natürlich ab und zu ein, zweimal im Jahr mache ich noch mit Christoph zusammen die Weiterbildung systemisch agile Organisationsentwicklung, was dann den Kreis schließt zwischen Theorie und Praxis. Was machst du so, Martin?
Ja, genau, das macht es ja auch aus hier bei uns bei dem Podcast, dass wir natürlich auch in der Praxis unterwegs sind. Überleg gerade, wenn ich das so sage, wie soll es auch anders sein? Hätten wir vielleicht einen Lehrauftrag oder im Lotto gewonnen, beides haben wir nicht, von daher müssen wir immer noch ran. Genau, ich bin auch selbstständig, bin als Scrum Master hauptsächlich unterwegs zu über 90% und dann kommen so andere Geschichten immer noch mal mit dazu. Momentan wage ich mich in ein neues Spielfeld rein, Informationssicherheit, weil ja die Projekte auch nicht mehr so auf der Straße liegen, wie das vor einigen Jahren mal so war. Deswegen tut eine Erweiterung des Business, glaube ich, ganz gut. Auch interessanter, als ich dachte. Du hast schon ein bisschen die Augen verzogen. Oh Gott, das ist ja ein Paragraphenwälzer. In Teilen stimmt das, glaube ich, auch ein bisschen. Ist was anderes als mit Teams arbeiten. Aber ich glaube, auch selbst da wird viel Kommunikation gefordert, weil das, was da erarbeitet werden soll, wir hatten es ja zuletzt erst mit dem Bundeswehrskandal, man setzt sich nicht in einen Starbucks, um geheime Telefonate zu führen. Irgendwie auch kommunikativ vermittelt werden will. Von daher mal sehen, was das gibt. Aber momentan noch als Scrum Master unterwegs. Und das werde ich auch weiterhin tun, weil das macht mir total viel Spaß. Ich mache das ja seit 9 Jahren mittlerweile. Verrückt. Und ich finde es immer noch cool.
Hast du denn das Gefühl, oder ist das nur mein Eindruck von außen, dass sich so dieses Thema Scrum irgendwie konsolidiert? Dass es sozusagen in dem IT-Umfeld, wo es ja ursprünglich mal herkam, nach wie vor gerne und gut eingesetzt wird, aber so dieses Thema Scrum beyond IT nicht mehr so ein Hype ist, wie es mal war?
Also ganz ehrlich, also zum einen in der IT ist es total angekommen. Also das ist quasi Standard. Also ich kenne eigentlich kaum noch Projekte. Gut, sonst wäre ich auch nicht eingesetzt natürlich. Aber ich kenne wenige Projekte, die halt nicht nach Scrum laufen oder irgendwie agil. Ich meine, selbst in diesen großen Projektmanagement-Frameworks von PMI gibt es auch mittlerweile Passagen, ohne dass ich es ganz genau kenne, wo auch es um Agilität geht. Also das ist schon total angekommen. Wenn du mich fragst, beyond IT, Marketing und, war ja irgendwie auch mal immer so die Frage, kann ich nicht genau beantworten, Florian. Da habe ich gar kein Gefühl, keine Zahlen. Ich kenne niemanden, der da in diesem Umfeld tätig ist. Es ist mehr oder weniger immer IT. Ja, also mal mehr, also wirklich hart Software programmieren, Backend mit allem bis, Prozesse, aber die doch produktionslastig sind, IT-lastig und gemeinsam bekannt. Da arbeitet ja auch bei einem großen Produktionsunternehmen hier, bei einem Fernsehproduktionsunternehmen. Aber da geht es auch um Technik und Technikprozesse. Also von daher, da ist das auf jeden Fall da, das Thema. Und ich wage mal zu behaupten, das geht so schnell nicht mehr weg. Und wenn alle immer sagen, da kommt was Neues, ich weiß nicht, ich sehe es nicht.
Das ist auch mein Eindruck, nur diese Ideen, das zu übertragen, höre ich nicht mehr so oft zurzeit. Aber ja, spannend, in, weiß nicht, 40 Jahren sagt man, ach Gott, dieses veraltete Scrum.
Ja, vielleicht ist es einfach so, dass die agilen Arbeitsweisen da Einzug gehalten haben und man dann gar nicht mehr so automatisch nach Scrum schreit, weil man gelernt hat, im Marketing ist vielleicht Scrum auch nicht das Richtige. Vielleicht gibt es das, weiß ich nicht. Ich kenne ein paar, die haben sich davon verabschiedet, aber die machen jetzt halt auch Elemente davon. Ja, einfach sagen, wir machen mal eine Retro, wir schauen nochmal zurück. hast du nicht gesehen. Ja, gibt es ja viele Spielmöglichkeiten. Ja, also das ist da. Und deswegen heißt es vielleicht nicht überall mehr Scrum.
Ja, sehr spannend. Martin, wie kriegen wir denn jetzt den Bogen?
Ganz einfach. Ich mache einfach das, was ich immer mache. Florian, was machen wir denn heute?
Ja, Martin, wir schlagen jetzt den Bogen von Scrum zu Luhmann. Eins der wenigen Themenfelder, wo er nichts dazu veröffentlicht hat. Und beschäftigen uns heute mit dem Thema Eigenrecht der Situation. Kommt gleich dazu, was das ist. Da werden wir immer mal wieder danach gefragt, nachlesen will, wo es dazu was gibt, dem kann einmal das Originalwerk Funktionen und Folgen formaler Organisation von Luhmann empfohlen werden. Da gibt es ein Kapitel dazu. Und beide hier schon zu Gast im Podcast, Judith Muster und Andreas Hermwille, haben in dem Buch Lehren von Luhmann, sehr empfehlenswert, ein Kapitel auch dazu gemacht. Dort heißt das, ich weiß gerade nicht auswendig, dumme Ideen unaufhaltsam sind.
Ja, ich glaube.
Genau. Das sehr schön praxistauglich das überträgt.
Also das gesamte Buch mal nebenbei. Also sehr schön praxisbezogen, absolut gutes Buch.
Ja, würde ich sofort so unterschreiben. Genau, das Thema Eigenrecht der Situation knüpft so ein bisschen an unsere Folge über Latenzen, also über blinde Flecke und Tabus, wo wir ja auch schon uns angeguckt haben, warum es in bestimmten Situationen, in bestimmten Kommunikationssituationen Phänomene gibt, wo Dinge passieren, die man jetzt irgendwie so nicht hat kommen sehen. Und in dem Thema Eigenrecht der Situation ist damit gemeint, dass wenn Menschen in Organisationen zusammenkommen in Interaktionssituationen, zum Beispiel Workshops, Meetings und so weiter, dass dort manchmal Dynamiken entstehen, wo am Ende Dinge herauskommen, die zum einen nicht im Sinne der Organisation sind, aber eigentlich auch nicht so richtig im Sinne der Teilnehmenden und wo die dann hinterher sagen, wie konnte das eigentlich passieren? Zum Beispiel, es kommen Entscheidungen zustande, wo in dem Moment, wo entschieden wird, schon alle wissen, das werden wir nicht halten können. Oder es sitzt dort jemand, der eigentlich Einspruch erheben müsste und sagen müsste, Leute, das ist totaler Unsinn, das kann so nicht funktionieren, macht es aber aus bestimmten Gründen nicht und so weiter. Und das, den Begriff hat Luhmann dafür genutzt, ist dem geschuldet, nicht, dass diese Menschen jeweils irgendwie eine Kommunikationsmacke haben, sondern dass diese speziellen Interaktionssituationen spezielle Eigendynamiken entwickeln.
Ja, ist ein absolut spannendes Thema, Florian, weil ein Gedanke, der so hochkam, so, da menschelt so richtig, ne? Das ist so wirklich, da ist ja jegliche soziale Interaktion kann man da, oder ganz viel an sozialen Interaktionen kann man da rauslesen, wie man sich verhält, warum man sich verhält, finde ich total spannend.
Ja, absolut. Und ohne aber trotzdem wieder diese Abbiegung zu machen und jetzt versuchen, Menschen zu heilen, sondern indem man sich anschaut, warum passiert das eigentlich so. Ich würde gerne in dieser Folge so zwei Schwerpunkte setzen. Einmal, lass uns mal zusammen angucken, was ist genau diese Dynamik, weil das ist ja was mir in der Praxis auch immer sehr geholfen hat, wenn man für bestimmte Phänomene plötzlich Namen hat und die wiedererkennt. Und dann wollen wir uns natürlich damit beschäftigen, was kann ich denn tun? Viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja in Moderationsrollen unterwegs, als Organisationsentwicklerinnen, als Scrum Master, als was auch immer. Was kann ich denn tun, wenn ich in so einer Situation merke, hier bricht sich jetzt so eine Dynamik Bahn, die vielleicht gar nicht förderlich für die Sache ist.
Okay, dann legen wir mal los, Florian.
Jeder, der sich in einer Organisation bewegt, muss, so ist die Idee dieses Konzepts, zwei verschiedene Dimensionen sozialer Systeme irgendwie übereinander bringen. Also einmal bewegt man sich in der formalen Organisation mit seiner Rolle, mit seinen Aufgaben, mit seiner Arbeitsbeschreibung und so weiter. Wann immer man aber zusammentrifft mit anderen Menschen, entsteht eine spezielle Interaktionssituation. Und die ist anders als das, was die große Organisation nahelegt. Also man kann praktisch, wenn sich ein Team zu einem Meeting trifft, nicht das ableiten, was dort passiert, indem man jetzt irgendwie den ganzen Konzern anguckt und sagt, das kaskadiert sich dann so runter, wenn sich die Vorstände treffen, wird das passieren, sondern da gibt es was Eigenes, nämlich das Eigenrecht der Situation. Und zwar in jeder Situation entwickeln sich eigene Muster, aber meistens sind diese Interaktionssituationen darauf angelegt, dass man versucht, Unannehmlichkeiten des Augenblickes zu vermeiden. Das heißt, man ist bestrebt, wenn man in Kommunikationssituationen zusammentrifft, dass man niemanden bloßstellt, dass die Kommunikation nicht abreißt, also dass niemand beschämt wird, dass nichts Peinliches passiert. Also man versucht, so nennt es Luhmann, die Situation vor den typischen Gefahren des Scheiterns zu bewahren.
Genau, und in der Darstellung fand ich auch schön, man sitzt halt in einem Raum, man sitzt sich gegenüber vielleicht, man muss sich angucken. Also das ist jetzt nicht wie an der Kaffeebar, wo du dich vielleicht mal wegdrehen kannst. So sitzen wir, wie wir beide uns jetzt hier so gegenüber. Ja, dann kannst du irgendwie auch nicht raus. Und dann vielleicht ist das so ein Grund, warum das auch einmal so anders ist. Ja? Vielleicht ist man aufgeregt oder so. Ja,
ja, und man, es ist auch nicht, das kennt ja auch jeder, ne? In der E-Mail traut man sich noch irgendwie so richtig auf die Kacke zu hauen und dann trifft man diese Person und plötzlich ist man irgendwie automatisch ganz freundlich.
Wie meinst du das?
Genau. Ja, genau. Genau. Oder wenn dann der Rückruf kommt nach der E-Mail, ist es einem plötzlich peinlich, weil man in diesen Kommunikationssituationen eher auf sozusagen einen positiven Ausgang gestimmt ist und diese Situationen auf stützende, erhaltende, fördernde Hilfshandlungen der Beteiligten angewiesen sind. Luhmann hat da ja immer seine eigene Sprache, ich habe es schon gesagt, die zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten dienen. Und das Spannende ist, dass in diesen Interaktionssituationen ganz häufig dieser Wunsch, die konkrete Situation nicht scheitern zu lassen, nicht ins Unangenehme laufen zu lassen, wichtiger ist, als den Auftrag, den man eigentlich von der formalen Organisation her hat. Und so kann es sogar sein, dass es sinnvoll ist, um eine Situation vor Unannehmlichkeiten, vor Peinlichkeiten zu bewahren, dass man sich ein Stück weit distanziert von der eigenen Organisationsrolle, die einen ja aber absurderweise in dieses Meeting gebracht hat. Also man sitzt ja da als Rolle XY, tut dann aber gut in dem Moment, sich nicht so sehr auf diese Rolle zu berufen, sondern vielleicht irgendwie vermitteln, schlichtend, neutral, zurückhaltend, wie auch immer zu sein.
Bevor wir da weitermachen, ich glaube, das kennt jeder. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen plastischer machen und mal so ein paar Beispiele hier einführen. Ich glaube, da hat jeder Erlebnisse in Meetings gehabt. Fange ich mal an?
Fang ich mal an.
Genau, also da, ganz spannend, da kann ich mich mal direkt an die eigene Nase fassen. Letztendlich, als Scrum Master bin ich ja immer so, auf der einen Seite Moderator und auf der anderen Seite natürlich auch Fachberater, was manchmal gar nicht so einfach ist. Klar kann man das lösen. Ich setze den Hut auf, ich setze den Hut wieder ab. Aber genau, hinzu kommt ja dann immer noch, wo wir im agilen Bereich ja auch sehr gerne arbeiten, mit Timeboxing. Und bei mir tickt dann irgendwie auch innerlich mal die Uhr. Und bei den Meetings war das so. Letztendlich gab es zwei Arbeitsprozesse zu besprechen. Und eigentlich hätte ich das dem Team überlassen sollen, weil das ist der Arbeitsprozess des Teams. Die Uhr lief, meine innere Uhr auch, und es gab verschiedene Ideen. Und ich habe mich dann auf eine Seite geschlagen und tschack, wurde diese Idee auch angenommen. Und es gab keinen Widerspruch. Erst nach dem Meeting, Martin, eigentlich kommen wir gar nicht damit zurecht. Oder ich wurde sogar von einer Führungskraft angesprochen. Mir hat einer erzählt, du hast es so ein bisschen kompliziert gemacht mit dem Prozess, findbar da nicht ein Thema. Und dann habe ich gedacht, Mist, genau da. Das war genau so ein Punkt, da habe ich die Macht ergriffen und es wurde mir automatisch zugestimmt.
Ja, zwei Dinge gleich, ne? Also einmal Zeit, also sozusagen das Eigenrecht der Situation, wir überschreiten diese Zeit nicht. Und das andere, du hast eine Entscheidung getroffen und in dem Moment hat sich offensichtlich jeder das Gefühl, das wird jetzt irgendwie ungut, wenn man sagt, stopp Martin, ja, Schluss jetzt an der Stelle.
Noch ein schönes Beispiel, auch so ein Klassiker, ich will jetzt nicht so sagen, dass es nur die IT betrifft, ich habe darüber nachgedacht, ich will nicht nur IT sagen, aber IT basiert ja auf Prozessen und dann gibt es auch Prozess-Owner oder Leute, die diese Prozesse beherrschen. Also sehr technisch, wo vielleicht nicht immer alle Leute so reingucken können. So, und ein großer Klassiker ist im Meeting, lass den mal reden, wir machen das mal unter uns. Eigentlich kannst du das Meeting abbrechen, weil wenn es egal ist, was die Person oder was gerade entschieden wird, weil wir es eh anders machen, müsste man es eigentlich abbrechen. Habe ich erlebt, zum Glück lange nicht. Ich würde heute bestimmt noch anders reagieren, im Sinne von, ja, dann lass uns das mal zur Sprache bringen, wie man es anders macht. Geht ja nicht, aber das ist auch so ein Thema, das ich oft erlebt habe. Ja, lass die mal.
Das finde ich super, da lass uns nachher nochmal drauf zurückkommen bei der Frage der Bewältigungsmöglichkeiten.
Ja.
Was wir im Vorgespräch noch hatten, was ich auch super fand, war dein Beispiel, es ist, das Meeting geht bis 16 Uhr und es ist 15.45 Uhr und man hätte eigentlich jetzt wirklich noch einen sehr validen Einwand oder es wird gefragt, hat jemand noch ein Thema und alle gucken schon so in die Runde, wehe, jetzt hebt dir einer den Finger und man tut's nicht, weil sozusagen das Eigenrecht der Situation, man würde sich richtig unbeliebt machen, wenn man jetzt noch ein Thema aufbringt, also lässt man es lieber. Also das hat mir gut gefallen.
Genau, das war so, vielleicht ist man ja auch einfach müde, so, genau. Oder man muss weg. Genau, das war das Meeting um 16 Uhr. Ey, da ist echt kein Bock mehr. Den ganzen Tag nur in Meetings gesessen und jetzt will noch jemand eine Entscheidung und jetzt wird noch rumdiskutiert. Ja, genau, habe ich so ein bisschen in mich reingehört und das kenne ich diese Situation, wo ich dann vielleicht auch mal lieber nichts gesagt habe, weil ich einfach den Tag beenden wollte.
Ist ja aber eigentlich, und wir kommen gleich da drauf, ist ja eigentlich ungünstig für das Vorankommen, aber für die aktuelle Situation eben das, was jetzt kein Störgefühl hervorruft. Ich habe noch zwei Dinge. Ich habe mal in einem Team gearbeitet, wo, das ist wahrscheinlich auch ein beliebter Mechanismus, wo gerne Entscheidungen sozusagen keiner kommentiert hat, bis zu dem Moment, wo es zur Entscheidung kommen sollte und dann alle Bedenken um die Ecke gekommen sind und man dann irgendwie damit beschäftigt war, diese aufzufangen, sodass es die Regel gab. Die Dinge wurden vorher verschickt. Wer Einspruch hat, muss das vorher anmelden, ansonsten in dem Meeting selber nicht mehr. Und natürlich kam es zu dieser Situation, dass Menschen, wie das so ist, trotzdem in diesem Moment dann einen echt validen Einspruch hatten und durften den aber dann nicht mehr äußern. Also da war sozusagen das Eigenrecht, diese Regel war dann so groß, dass selbst sinnvolle Veränderungen nicht mehr angegangen wurden. Letztes Beispiel noch von mir, das mal in die andere Richtung. Ich habe mich mal, musste mal ein Konzept, so ein Schulungskonzept dem Betriebsrat vorstellen. Und ich kannte die Betriebsräte, war total in Ordnung. Das war auch ein ganz unverfängliches Schulungskonzept. Und das wurde mir in dieser Sitzung total um die Ohren gehauen. Und dann bin ich hinterher zu dem Betriebsrat und gesagt, was war das denn jetzt? Ja, und dann hat er gesagt, nichts gegen Sie persönlich, aber wir können so einem Konzept, was von HR kommt, nicht in der ersten Runde zustimmen. Next, wir beraten nochmal nach und dann winken wir das durch. Aber wir können nicht einfach irgendwas direkt annehmen. Also da war sozusagen das Eigenrecht der Situation nicht auf Annehmlichkeit ausgelegt, sondern man darf nicht einfach der Geschäftsleitung zustimmen.
Ja, auch so ein kleiner Kniff, den mir jemand mal gesagt hat. Hat gesagt, Martin, bei Meetings, bei größeren Meetings natürlich, also jetzt nicht diese kleinen alltäglichen, sondern bei so vielleicht ein bisschen größeren Entscheidungsmeetings, einfach mal da bleiben. Nicht als Erster, wenn die Zeit um ist, den Raum verlassen, einfach mal da bleiben. Das ist auch wirklich ganz spannend. Im Rausgehen werden dann oftmals noch, da geht es nochmal richtig tief. Ja, warte mal, da können wir so machen, so mal. Ach, eigentlich hätten wir das doch anders machen können. Auf einmal scheint es, genau wie du gesagt hast, so eine Anspannung weg zu sein. Also man ist gelöster, man hat vielleicht keine Vorgesetzten mehr oder irgendwelche Leute, wo man vielleicht auch Angst hat. Das kommt ja vielleicht auch noch, das werden wir auch gleich noch haben. Man ist sich ja vielleicht nicht sicher, so soll ich das jetzt sagen? Ist das überhaupt richtig? Mache ich mich zum Depp? Also ist ja gar nicht nur das Meeting zu stören, sondern es könnte ja auch passieren, dass alle sagen, ey, das haben wir schon längst besprochen, raffst du es nicht oder was? Weil das ist ja auch mega peinlich, da haben wir ja gar keine Lust drauf. Und dass man das dann nach so einem Meeting so nachbespricht und dann auf einmal da auch merkt, ah, die haben das ja genau, also die sind ja genauso unterwegs wie du und dann kommt wieder das, ja, wir machen das schon. Ja,
ja, genau. Und da kommen wir gleich noch drauf. Martin, jetzt kennen wir so diese Ausgangssituation. Was kann man denn jetzt tun, wenn man in so einem Meeting sitzt und genau so ein Gefühl hat, hier machen wir gerade was, hier folgen wir irgendwie Erwartungen, die eigentlich nicht sinnvoll für die Organisation und die Entscheidung an sich sind?
Also ich habe da was ganz Entlastendes gelesen. Luhmann sagt ja mehr oder weniger übersetzt, naja, man kann das relativ wenig tun. Also ich glaube, man kann so ein paar Basics legen, aber es gibt halt das Eigenrecht der Situation. Es kann alles passieren. Menschen, ne, sind komplexe Wesen, heißt, man kann vielleicht so ein paar Basisbausteine legen. Und das fand ich für mich ganz heilsam. Also sagen, du kannst nicht das perfekte Meeting machen. Ich glaube, das kannst du probieren. Also so gut wie möglich alles vorbereiten vielleicht, was man tun kann. Aber es kann alles passieren. Vielleicht lieber beobachten und eingreifen, als zu viel vorzubereiten und dann enttäuscht zu werden.
Ja, ich glaube auch, die erste Erkenntnis ist, dass es dieses Eigenrecht gibt und dass man, und da sind wir wieder auch wie bei dem Thema Latenzen, dass man den Menschen das lassen muss, dass sie sich in bestimmten Situationen nicht unangenehm verhalten wollen, sich blamieren wollen, irgendwie sowas und dann nicht eine schlechte Teilnahme oder so unterstellen, sondern denen das lassen muss. Und sozusagen für einen selber, das merkt man ja auch, gehört das einfach dazu, dass man in Organisationen auf diesen beiden Ebenen unterwegs sein muss. Und das ist übrigens ein Punkt, der oft Workshops die offen sind, also wo Menschen aus ganz vielen Organisationen zusammenkommen, so viel leichter macht, weil die können dort sich relativ frei entfalten, die müssen sich nicht hinterher wieder in der formalen Organisationsrolle begegnen. Also das erlebe ich immer wieder, dass die Menschen, die zusammenkommen aus den unterschiedlichsten Organisationen in Workshops, sehr viel weniger taktieren müssen und überlegen müssen, weil die treffen sich nicht wieder in der Rolle von Teamleiter und Mitarbeiter oder Betriebsrat und so weiter.
Also du meinst eher so Meetings auf Organisationsentwicklungsebene, nicht so auf
Weiterbildung.
Okay. Nicht genau. So eine enge Fachebene, wo du halt allen wieder begegnest in den nächsten Meetings.
Genau, ich habe tatsächlich jetzt gerade an Weiterbildung gedacht, wo einfach so aus den unterschiedlichsten Organisationen Leute kommen und dann ganz irgendwie frei und gelöst arbeiten können. Und da habe ich oft gedacht, komisch, warum passiert das dann in Organisationen oft nicht so? Die müssen diesen Spagat halt nicht hinkriegen.
Ja.
Die müssen nur diese Situation irgendwie zum Gelingen bringen, nicht wieder danach dann die Budgetverhandlungen.
Ja, okay. Mhm.
Genau, und du hast es gesagt, spannend wird es jetzt in der Rolle als Moderator oder Moderatorin, wenn jemand zur Sprache bringt, dass das, was man gerade tut, möglicherweise nicht im Sinne der Organisation oder im Sinne des Meetings ist. Das heißt, jemand zerstört oder stellt in Frage dieses Eigenrecht der Situation. Man könnte dann zum Beispiel sagen, so was wir hier gerade tun, das macht ja alles gar keinen Sinn.
Hm. Ja, das kenne ich. Wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, was wir hier tun, am besten eine fachlich hochgestelltere Person, also ist schon lange da, hat ganz viel Fach-Know-how, also eine anerkannte Fachkraft, so hätte ich es auch sagen können. Ja, weil dann alle auf einmal in Deckung gehen und dann kannst du ja fast einpacken, sage ich jetzt mal übertrieben. Aber wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten, genau das war ja mein Punkt, wo ich in der Überlegung so ein bisschen gehangen habe. Was wir ja hier wollen, ist nicht das Zersetzende, wir wollen ja erreichen, dass die Personen die Hand heben und sagen, Leute, es ist vielleicht ein Irrweg. Ja, und da liegt der Ball so im Halbfeld für mich. Das ist total spannend, ja, dass das ermöglicht wird, aber auch nicht so wirkt, dass du gleich wieder einpacken kannst. Aber auf der anderen Seite sollst du vielleicht einpacken, wenn es Leute gibt, die nicht wissen, was los ist, ne? Also da ist, ja, es liegt so in der Mitte irgendwie.
Und es gibt ja diese zwei extremen Pole. Das eine, und beide sind ja nicht förderlich. Das eine wäre, man würde eine sinnlose Eigendynamik weiterverfolgen, um die Harmonie nicht zu stören. Das will man nicht. Das andere wäre, man würde sozusagen so sehr alles in Frage stellen, dass alle sagen, ja, stimmt, also so können wir eigentlich nicht weitermachen. Und beides hilft nicht. Aber vielleicht gibt's ja noch so ein paar Schattierungen dazwischen. Eine Beobachtung noch, die Luhmann auch schön gemacht hat. Es gibt diesen kurzen Moment, wenn jemand alles in Frage stellt, wo man eine Zeit lang nicht weiß, mit was blamiert man sich jetzt, wenn man sozusagen das offengelegte Eigenrecht der Situation verteidigt, was eigentlich keinen Sinn macht, oder wenn man dem Meuterer zustimmt. Und das hast du ja auch gesagt, ne? Dann sind die Leute ganz zurückhaltend, die spüren natürlich, Punkt ist da, aber was mache ich jetzt?
Ja, ist ja ganz spannend, was Luhmann da sagt. Eher so im Spaß, man stürzt sich auf den Meuterer.
Das ist immer gut.
Ja, das genau. Ist immer gut. Genau. Ja, genau, da liegt der Ball im Halbfeld. Also ich glaube, es ist generell gut, als Moderator zu wissen, das gibt's.
Ja.
Das kann passieren. Das haben wir ja vorhin gehabt. Also es kann immer passieren, egal was du tust. Ja? Genau.
Genau, es kann beides, also es kann sogar alles drei passieren. Also es kann passieren, dass es irgendwie auf gelingende Weise angesprochen wird, aber dann muss man jetzt wenig eine Folge draus machen. Es kann passieren, dass man in einem Meeting feststeckt und alle machen mit, aber man merkt, es bringt nichts, ja, das, was man nicht will. Oder man sozusagen jemand stellt alles in Frage. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man auch in der Moderatorenrolle sich bewusst sein muss, dass man natürlich sehr mitwirkt am Entstehen dieses Eigenrechts. Das heißt, wenn ich Regeln aufstelle und die Menschen dann sagen, okay, diesen armen Florian, den will ich jetzt nicht ins Messer laufen lassen, aber eigentlich ist seine Regel Unsinn. Ja, also ich habe es auch schon erlebt, dass es so ein Timeboxing gab. Jeder hat eine Minute Redezeit und danach wird eine verbindliche Entscheidung getroffen. Und man hat gemerkt, die Menschen, das ist zu schwierig, dieses Thema, um jetzt in einer Minute, aber die machen mit, weil sie jetzt irgendwie den armen Moderator da nicht ins Messer laufen lassen. Da kann man vielleicht schon gucken, wenn man merkt, man stellt selber Regeln auf, die sich zu verselbstständigen drohen, dass man da frühzeitig selber dagegen steuert und eine Möglichkeit lässt, diese Ebene immer mal wieder zu wechseln, also zu sagen, ja, wir arbeiten jetzt inhaltlich, aber machen wir trotzdem das Richtige.
Ja, permanentes Feedback könnte helfen, genau.
Wenn wir jetzt nicht über das anstehende Teammeeting reden, sondern wirklich über Workshops, in denen weitreichende Entscheidungen getroffen werden sollen oder die wirklich irgendwie für strukturelle Veränderungen sorgen. Dann hat sich in meiner Arbeitsweise wirklich sehr, sehr, sehr intensiv das Verhältnis von Vorbereitung zu Workshop-Durchführung umgekehrt, weil ich ganz oft gemerkt habe, dass es in diesen Workshops einfach nicht zu Entscheidungen kommt. Nicht, weil die Menschen nicht wollen oder weil die Methode falsch ist, sondern aus genau den Gründen. Entweder gab es Themen, die da unterschwellig waren, die keiner hochholen wollte, oder es wollte jetzt keiner die Situation sprengen, sodass ich tatsächlich bei ganz heiklen Dingen manchmal, ist mir auch schon passiert, 2 Runden Vorgespräche mit allen Beteiligten gemacht habe und mit denen so ausgelotet habe, was wären denn Lösungen, wo ihr dann bereit wärt und was meint ihr und würdet ihr da mitgehen, und dann nehmen die das nochmal mit zu ihrem Abteilungsleiter und dann sagen die, ja, also da so, und dann trifft man sich und dann passiert irgendwie sehr Vorhersehbares, aber es ist total akzeptiert von allen. Und das fand ich am Anfang ein bisschen unromantisch, weil ich hatte irgendwie so immer diese Idee, Workshops, das sind so diese Momente, wo dann so unvorhersehbar plötzlich Lösungen auftauchen, die keiner auf dem Schirm hat, und so gemeinsame Erlebnisse. Und das kann natürlich auch passieren, aber bei solchen Dingen habe ich gemerkt, die so politisch heikel sind, also organisationspolitisch heikel, da brauchst du oft diese Runden vorher, und dann ist es im Workshop nicht so sehr Konfetti und Fahnen schwenken und wow, was passiert denn hier? Aber dafür weiß man schon vorher, das werden alle mitgehen, das ist was Nachhaltiges, was alle mittragen. Weil auch das habe ich leider schon erlebt, dass Menschen dann irgendwie dem Druck des Workshops nachgegeben haben, was zugestimmt haben und schon beim Rausgehen eigentlich gesagt haben, das kassiere ich wieder ein, das mache ich natürlich doch nicht. Also diese Vorbereitung, dieses Abschwächen des Eigenrechts der Situation durch eine zeitliche Entzerrung, das ist was extrem hilfreich ist, aber was man natürlich jetzt nicht immer machen kann, weil sonst hast du irgendwie für jedes Meeting 5 Tage Vorbereitung.
Genau, deswegen hast du ja auch betont, sind es halt große, weitreichende Meetings. Ja, klar, das, was so alltäglich passiert und auf alltäglicher Ebene passiert ja auch total viel. Ist ja nicht so, dass wir da nur zum Kaffeeklatsch zusammenkommen, weil da geht es ja auch um Themenschwerpunkt und Inhalte. Und ja, ganz ehrlich, da kann man diese Vorbereitung einfach nicht machen. Also ich weiß nicht, wie das gehen wird. Könntest du machen als Externer, kannst du das noch machen, wenn du halt nicht in diesem Schwungrad bist, was viele der Festangestellten dann halt haben und bedienen müssen und Reportings, aber du musst die halt nerven, und die werden dann auch immer sagen, es reicht mal langsam, mach einfach mal das Meeting.
Ja.
Und genau, deswegen haben wir nochmal ein bisschen geschaut, was können wir denn während des Meetings machen. Ja, man sollte natürlich, wenn wir uns, wie wir vorhin gesagt, Meetingregeln ausdenken oder Vorgehensweisen, wäre es ganz schön, die auch mit den Teilnehmern vorzubesprechen. Ich habe mir folgendes Vorgehen vorgestellt. Mache ich eigentlich auch zu selten, weil ich natürlich diese großen Meetings gar nicht habe, aber ich kurz erkläre, wie machen wir das jetzt. Mache ich aber auch nicht so oft. Fand ich ganz spannend.
Ich habe sogar erlebt in einem Team, die haben sich selber diese Regeln gegeben, die nannten das Praktiken des Gelingens. Die haben sozusagen immer vorher überlegt, was brauchen wir heute, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Ich glaube, alle bei den Dingen, die wir jetzt nennen, die sind an sich immer gut, die hebeln aber natürlich nicht aus, dass es trotzdem diese Dynamiken gibt. Nichtsdestotrotz ist das, was man in der Hand hat. Insofern, lass uns doch mal weitermachen. Was kann man denn noch tun?
Ja, was ich ganz spannend finde, ist Ergebnisse dokumentieren.
Ja.
Also ich habe da mit jemandem zusammengearbeitet, der war immer so stark da drin. Hallo Tim, der weiß, er hört ja gerne unseren Podcast und weiß, was er jetzt gemeint ist. Der war total stark drin, und wir fanden das wirklich gut, dass er gesagt hat, er macht die Moderation und er macht ein Board auf und schreibt immer alles mit. Ich glaube wirklich, dass das helfen kann, weil wenn ich das gleich aufschreibe, wir gehen jetzt nach rechts statt nach links, und du liest das und denkst, ah, scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt steht da, wir gehen nach rechts, das ist ja blöd. Also die altbekannte Dokumentation des Meetings hilft schon. Und dann nicht nach dem Meeting erst verteilen, sondern währenddessen, schaut mal drauf, passt das so?
Ja, das bin ich total bei dir. Wie oft erlebt man dann, also so jetzt dann doch nicht aufschreiben, bitte.
Ja, wie denn sonst?
Ja, genau.
Ja, ich würde das anders machen, das Thema. Und dann hast du eine Chance, dass das hochkommt, weil man vielleicht doch nicht rausgehen will, ja, jetzt haben wir es da so aufgeschrieben. Also Dokumentation finde ich schon ganz cool. Und mit den Boards, Miro, Mural, was da gibt, hat man gute Möglichkeiten, das so ein bisschen, schöner, also erstmal zu strukturieren, und sieht nicht so langweilig aus.
Ja. Da bin ich total bei dir.
Genau, gegen Ende nochmal so eine Widerstandsabfrage machen. schaut nochmal drauf, da ist natürlich auch die Dokumentation hilfreich. Was sagt er denn dazu? Auch ein Punkt hier, wie fühlt ihr euch denn jetzt mit der Entscheidung? Habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach hier gesagt, das fand ich gut, das war bei einem Projekt mal wirklich stringent durchgezogen, weil wir da viel entscheiden mussten. Wie machen wir das? Warum machen wir das? Quasi alle Woche, weil wir halt da ziemlich viel aufgebaut haben und wir einfach entscheiden mussten und das war total hilfreich, weil manchmal fand man die Entscheidung nicht gut, ist aber mitgegangen. Und wenn vielleicht die einzige Person am Tisch sagt, ich finde es nicht gut, aber ich gehe mit, kann man ja auch sagen, na, dann gehst du halt mit und akzeptierst. Das fand ich immer auch total spannend, weil es dann irgendwie auch nicht zersetzend wirkt im Nachhinein. Genau, vielleicht auch den Mut haben, als Moderator auch Entscheidungen zu vertagen. Dass man einfach sagt, ich habe das Gefühl, wir kommen ja nicht weiter, wir müssen das wahrscheinlich nochmal vertagen. Was fehlt uns denn zur Entscheidung? Diese ganz typischen systemischen Fragen, die man so hat. Was hättet ihr gebraucht? Ja, einfach den Mut zu haben, auch das in Erwägung zu ziehen, um dann ein gutes Ergebnis zu haben. Es muss ja vielleicht nicht an dem einen Tag sein.
Ja, also ich habe das tatsächlich mal gemacht in einem Workshop, dass ich ungefähr so nach einer halben Stunde den Eindruck hatte, dass alle vor allem da sind, weil dieser Termin mal ausgemacht wurde, aber nicht, weil das Sinn macht. Und da habe ich diese Sorge, hier übernimmt jetzt irgendwie das Eigenrecht, die sind jetzt wegen mir da, jetzt wollen wir irgendwie uns nicht blamieren, wir haben einen Workshop ausgemacht, jetzt können wir irgendwie nicht sagen, wir haben gar nichts. Habe ich angesprochen und habe gesagt, wir nutzen jetzt die nächsten 15 Minuten und sammeln, was sind gute Gründe, diesen Workshop überhaupt weiterzumachen. Und das hat total gut funktioniert, weil dann plötzlich kamen ganz viele gute Gründe und dann haben die gesagt, ja stimmt, also macht doch Sinn weiterzumachen. Also den Mut zu haben, Entscheidungen zu vertagen. Ich würde sogar auch sagen, es kann manchmal sehr hilfreich sein, den Mut zu haben, dieses Gefühl anzusprechen und zu sagen, arbeiten wir gerade zielführend oder machen wir das, weil es halt irgendwie mal auf diesem Terminplan stand und auf der Agenda und jetzt keiner sich traut, davon abzuweichen. Ist natürlich heikel. Es gibt Situationen, irgendwie Tagungen, 100 Leute kommen. Da kann man jetzt nicht sagen, nach Minute 5, ciao, wir ja, merken, genau. Es macht doch keinen Sinn, fahrt wieder nach Hause. Aber es gibt Konstellationen, wo das so ist. Ja, ja. Also in dem Fall war das so, die hätten alle einfach in ihr Büro wieder zurückgehen können. Das ist, glaube ich, was natürlich irgendwie einen Mut auch erfordert. Aber wenn man das schafft in der Moderationsrolle, dann kann das, glaube ich, sehr wertvoll sein, weil man dann sich irgendwie zumindest den Teilnehmern die Chance gibt, auch wirklich zu sagen, es macht keinen Sinn. Ohne dass sie dadurch aus der Rolle fallen, weil man hat sie ja gerade drum gebeten.
Ja. Dann haben wir das ganz gut zusammen. Ne?
Ich habe noch einen.
Du holst nochmal Luft.
Ich hole nochmal Luft.
Einen habe ich noch.
Einen schönen Gedanken von Judith und Andreas, die geschrieben haben, wer das Eigenrecht der Situation in Frage stellen will, muss schnell sein. Und meinen damit, dass es sozusagen einfacher ist, je früher man wirklich zeitlich, früher man das in einer Situation aufbringt, diese Frage, macht das hier eigentlich Sinn? Und mit weniger Gesichtsverlust für alle verbunden ist, als wenn man das irgendwie in Stunde 8 macht. Das macht ja irgendwie Sinn. Das heißt, wenn man dieses Gefühl hat, vielleicht nicht in der Vorstellungsrunde, aber früh aufs Tablett bringen, aber das war ja da auch meine Erfahrung, sozusagen bevor man wirklich loslegt, sagen, macht das Sinn. Das fand ich nochmal einen sinnvollen Hinweis zu sagen, es wird tendenziell schwerer und ist mit einer größeren Fallhöhe verbunden, wenn man schon lange Zeit mitgespielt hat und dann sozusagen alles in Frage stellt.
Ja, wenn die Personen halt schon drüber sind über den Punkt, den du auch vorhin erwähnt hast, so ich muss mich entscheiden, schlage ich mich auf die Seite der Meuterer. Genau. Oder bin ich still? Und wenn das dann zu lange dauert, ist der Moment auch wieder
vorbei.
Weg. Ja, okay, spannend.
Ich glaube, es gibt noch so ein, und da wollen wir jetzt nicht zu weit ausweichen, aber es gibt natürlich sozusagen ein Umfeld, das es vielleicht eher möglich macht, dieses Eigenrecht der Situation in Frage zu stellen. Da verweise ich auf unsere Fehlerkultur-Folge, wo wir darüber schon gesprochen haben. Immer mal wieder fällt dieses Wort der psychologischen oder dieser Begriff der psychologischen Sicherheit auch. Also es ist natürlich förderlich, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, wo man auch Dinge in Frage stellen kann, wo man widersprechen kann, ohne dass das für alle ein Gesichtsverlust ist. Wollen wir jetzt, glaube ich, nicht zu tief ausrollen, aber das ist natürlich irgendwie das Grundumfeld, auf dem es dann eher leichter ist, da einzugreifen.
Ja, spannendes Thema. Ja, was nehmen wir da jetzt mit? Ne? Ich glaube, so eine gewisse Erleichterung, dass halt Meetings genauso laufen können. Auch ja, die Ermahnung, man darf sich auch vorbereiten, man kann da so ein bisschen was tun. Aber auch das, einfach wenn man merkt, oh, das geht jetzt irgendwie, ich als Moderator habe so das Gefühl, das läuft jetzt nicht in die richtige Richtung, auch einfach mal nachzufragen, auch so ein Thema, vor dem ich höchsten Respekt hatte vor einigen Jahren noch. Da hat mir das mal ähnlich wie du mal jemand beschrieben, wo er dann das ganze Meeting umgedreht hat. Da saß ich nur da mit offenem Mund und dachte, oh Gott, hoffentlich passiert mir das nie. Aber ja, letztendlich möchtest du ja auch keine blöden Ergebnisse haben. Und das spürst du ja auch als Moderator irgendwann so, irgendwas, das läuft ja gar nicht in die richtige Richtung hin. Dann sprichst du es lieber an und kannst die Situation vielleicht noch retten oder das Meeting wird vertagt. Das kann ja auch passieren. Ja.
Das lernen wir. Und übrigens, Menschen finden ganz kreative Lösungen, damit umzugehen. Du hast eine schon angesprochen. Es gibt ja Organisationen, die entkoppeln das einfach. Die genau. machen Show in Workshops und Meetings und hinterher dann die echte Arbeit. Dann geht es auf die Arbeitsebene, wie man so schön sagt, und dann setzen die sich zusammen und dann machen die was sie wollten. Aber im Meeting darf der große Zampano da seine Entscheidung treffen, unwidersprochen. Also das ist natürlich dann ja immer diese Auswege, die Menschen dann finden, indem sie dann im Informellen irgendwie die Fehler der Formalstruktur ausgleichen.
Ja, und ganz spannend, so beim Durchdenken dieses Themas habe ich gedacht, irgendwie ist das ja nicht nur ein Meeting-Thema, oder? Wie oft auch in Gruppen, im Privaten hast du gedacht, oh Gott, was hast du denn da heute Abend für eine Rolle gespielt? Bist du doch eigentlich gar nicht. Genau, das kommt man auch manchmal in so eine komische Rolle rein.
Ja, total. Und vor allem, also ich kenne das so, dass ich mich zum Beispiel hinterher ärgere, warum ich zu irgendwie einer deplatzierten Aussage nichts gesagt habe. Hab's aber in dem Moment nicht getan, weil ich sozusagen dieses Weiterleben dieser fragilen Situation wichtiger fand, als jetzt irgendwie meinen Standpunkt klar zu machen. Also auch das ist ja so ein dieser Effekt, ne? Man versucht irgendwie Unannehmlichkeiten der Situation zu vermeiden und ist dann still, wo man eigentlich sagen müsste, nee, Moment, das war irgendwie, diese Aussage war gerade total daneben, aus welchem Grund auch immer. Ja. Auch das kennt man ja.
Ja, absolut, absolut. Ja, schließen wir damit. Ein Gedanke, den ich da auch hatte. Ich fand es irgendwie ganz schön, dass wir Menschen ja scheinbar doch probieren, vorsichtig miteinander umzugehen.
Ja.
Das fand ich, das steht ja über dem Ganzen. Ich möchte jetzt nicht Florian permanent wegen seinen komischen Aussagen, bis es mir irgendwann reicht, gegen das Bein zu treten. Das ist auch was Gutes, oder?
Ja, also zumindest förderlich fürs Zusammenleben.
Ja. In diesem Sinne, tschüss.
Bis zum nächsten Mal.